Es ist einfach so teuer, wenn jemand ins Ausland geht, dort seinen Job nicht richtig machen kann oder dann vielleicht sogar vorzeitig abbricht. Also da kann man locker 50 bis 100 Trainings für geben, für die Kosten, die dadurch entstehen.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. In diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht, das sind nur einige der Themen, die ich in diesem Podcast mit spannenden Gästen aus der Industrie besprechen und beleuchten möchte. Inside Packaging hat hierbei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge von Inside Packaging geht es um ein Thema, das viele Unternehmen beschäftigt. Vor allem dann, wenn sie international aufgestellt sind oder es werden wollen. Wie gelingt Zusammenarbeit über kulturelle Unterschiede hinweg, ohne Missverständnisse, Reibungsverluste oder unausgesprochene Spannungen? Ich freue mich sehr, dass ich mit Steffen Henkel einen Gesprächspartner gewonnen habe, der sich genau mit diesen Fragen tagtäglich beschäftigt. Als Gründer und Inhaber der Cross Culture Academy berät er Unternehmen dabei, internationale Teams aufzustellen, interkulturelle Kompetenzen aufzubauen und kulturelle Unterschiede nicht als Problem, sondern als Ressource zu verstehen. In diesem Gespräch soll es um Herausforderungen gehen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, sei es bei der Expansion in neue Märkte, in der Zusammenarbeit mit global verteilten Teams oder im täglichen Miteinander von Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Prägungen. Wir sprechen darüber, welche Fehler häufig gemacht werden, welche Perspektiven hilfreich sind und warum es mehr braucht als englischsprachige Prozesse und bunte Diversity-Folien, wenn internationale Zusammenarbeit wirklich gelingen soll. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch und sage herzlich willkommen, lieber Steffen, und vielen Dank, dass ich heute bei dir in Stuttgart zu Gast sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist.
Steffen, zu Beginn des Gesprächs würde ich mich freuen, wenn du die ersten 2, 3, 4, 5 Minuten dazu nutzt und dich den Hörerinnen und Hörern ein wenig vorzustellen. In diesem Sinne, bitteschön.
Gerne. Meine Reise mit diesem Thema ging los, als ich Südostasienkunde angefangen habe zu studieren. Eine Mischung aus Südostasienkunde und BWL. Studiengang gibt es so gar nicht mehr. In Passau damals, und habe dann auch eine ganze Zeit in Südostasien verbracht und war dann so in so einem Forschungsprojekt über Konflikte, die entstehen, wenn deutsche, singapurische und indonesische und malaysische Unternehmen miteinander arbeiten. Das hat mich sozusagen wissenschaftlich an dieses Thema drangebracht. Und dann habe ich eine erste Stelle angefangen, wo es eigentlich auch schon genau darum ging, also Trainings durchzuführen für Leute, die international arbeiten. Das war schon hier in Stuttgart. Eigentlich komme ich aus Oberbayern. Und habe dann eben hier die erste Stelle gehabt. Den Bereich hat man dann dort wieder zugemacht, wo ich angefangen habe. Und das war die Gelegenheit für mich, mich damit selbstständig zu machen. Erst mit einem Unternehmen, dann bin ich da nochmal raus und habe jetzt seit ungefähr 12 Jahren dieses Unternehmen hier, Cross Culture Academy, und lebe da meinen Traum, muss ich sagen. Also total internationales Geschäft, sehr viel internationale Kontakte, sowohl auf der Kunden- als auch auf der Seite der Trainer, die wir einsetzen und die diese Trainings durchführen. Und so sitzt man dann hier in Stuttgart und hat irgendwie Calls mit Taiwan, was mir total gut gefällt, solche Sachen. Also wirklich, es ist ein Traum, diesen Job zu machen.
Toll.
Und den Leuten dazu helfen. Also wir kriegen ganz schöne Rückmeldungen und wir merken sozusagen aus dem, was uns die Leute zurückmelden, dass sie wirklich eine Hilfe dabei bekommen haben. Und das ist einfach ein toller Job. Macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Super. Toll. Jetzt weißt du, wir sind ein Podcast, der sich an die Verpackungsindustrie richtet. Gibt es denn auch irgendwelche Erfahrungswerte mit dem weiteren Umfeld der Verpackungsindustrie? Oder ist das Thema Verpackung für dich eher eins, wo du sagst, naja, ich komme halt damit in Berührung, wenn ich zum Einkaufen gehe? Oder gibt es auch berufliche Schnittmengen, wo du sagst, hatte ich mal Themen mit der Verpackungsindustrie? Also ich will natürlich keine Kundennamen oder solche Dinge wissen, aber ist das Thema Verpackung eines, wo du sagst, da habe ich auch beruflich immer wieder Berührungspunkte gehabt in der Vergangenheit?
Also es ist so, dass das Thema ist ja so ein richtiges oder so ein übergeordnetes Thema, das an ganz vielen Stellen relevant ist und auch an ganz vielen Akteure und Branchen brauchen das. Und es ist dann letztlich Also im Detail ist es dann immer wichtig, aber letztlich kann man die sehr ähnliche Information jemanden aus dem öffentlichen Bereich geben, wie auch aus der Industrie. Von dem her haben wir es mit sehr viel unterschiedlichen Kunden zu tun. Wir sind hauptsächlich, haben Corporate-Kunden, also es sind in erster Linie Unternehmen, die bei uns anfragen und denen wir die Trainings und Seminare und so weiter angedeihen lassen. Aber wir haben auch einige Kunden aus der Verpackungsbranche. Also das sind Unternehmen dieser Größe, ein paar tausend Mitarbeiter, würde ich sagen. Jetzt nicht die ganz großen, so wie die BASF beispielsweise, was ein Kunde von uns ist, sondern eben dieser, was man als Mittelstand bezeichnet, obwohl es vielleicht gar, also nach per Definition kein Mittelstand mehr ist. Ja.
Sehr großer Mittelstand.
Ja, genau. genau. Wo wir erleben, dass man dieses Wissen, was da unsere Trainer reinbringen, wirklich wie ein Schwamm aufsaugt. Also wir haben da einige Kunden, die haben das einmal so angetestet. Ich merke, da ist sehr viel Qualitätsbewusstsein auch immer da, weil die wirklich uns ganz genau prüfen, bevor sie uns einsetzen. Ja. Aber wenn sie dann einmal ein Training oder ein Seminar gehabt haben, gemerkt haben, wow, da ist ja ein Riesenhebel, den wir in die Hände bekommen, sehr treue und angenehme Kunden sind.
Super. Ich würde tatsächlich da gerne auch noch einen Moment bleiben und versuchen, noch ein bisschen besser das heutige Geschäft sozusagen von dir zu verstehen, bevor wir dann auf den inhaltlichen Part kommen. Du hast gesagt, ihr habt sehr vielfältige Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Gibt es irgendwie einen Schwerpunkt? Ist das eher Konzern, Mittelstand? Ist das eher produzierende Industrie? Gibt es da irgendwo Schwerpunkte? Weil jetzt so als Außenstehender betrachtet, hätte ich gesagt, das ist so ein in Anführungsstrichen Luxus, den sich nur die großen Konzerne leisten. Ist das so? Wie nimmst du das wahr? Wie offen ist dann auch vielleicht eher so ein mittelständischer Kunde, der dann ein Entwicklungsbüro in Indien geöffnet hat oder eine Produktion in Taiwan? Wie siehst du das? Wie nimmst du das in eurem Geschäft wahr?
Also es ist kein Thema, wo man sagt, das ist wie die Sahne oben auf der Torte, weil es einfach zu teuer wird, wenn man sich damit nicht befasst. Oft wird es nicht als ein Lösungsteil erkannt und deswegen vielleicht auch noch so wahrgenommen wie, das machen wir nicht, das können sich nur die ganz Großen leisten. Ja. Ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Also wir haben ja das Thema Entsendung, Entsendungstrainings, also Leute, die durch die Welt gesendet werden, von welchem Land, in welches auch immer. Das sind schon 60% der Trainings und Seminare, die wir machen. Und dort ist es so, dass es normalerweise die ganz Großen sind, die das im Rahmen ihres Entsendungspakets einfach mit dabei haben und die auch wollen, dass die Leute das machen. Also da ist gar nicht so viel Freiwilligkeit mit dabei bei den Entsandten, weil das wird unter Risikomanagement-Gesichtspunkten gesehen. Und es ist einfach so teuer, wenn jemand ins Ausland geht, dort seinen Job nicht richtig machen kann oder dann vielleicht sogar vorzeitig abbricht, weil es der Familie nicht gefällt oder weil man selber eben es dort nicht mag, sage ich jetzt mal so ganz einfach. Also da kann man locker 50 bis 100 Trainings für geben, für die Kosten, die dadurch entstehen.
Ja.
Und man weiß einfach, dass die Anzahl der Abbrüche sinkt, weil man interkulturelle Trainings macht. Und deswegen ist es bei diesen Unternehmen einfach ein Standard, der gemacht wird. Das sind natürlich dann die ganz Großen, wo auch sich eben eine Global Mobility Abteilung mit so Risikobetrachtungen überhaupt erst auseinandergesetzt hat.
Ja.
Es gibt natürlich auch den großen Mittelstand, wie die wir vorher schon genannt haben, die auch entsenden. Das sind meistens dann nicht die Zahlen. Die haben dann nicht 100 Entsandte im Jahr, sondern irgendwie 25 bis 50, die da sehr genau hingucken. Da ist die Personalentwicklung mit involviert und solche Dinge. Die haben dann erkannt, wie wichtig dieses Thema ist, haben aber dann vielleicht keine Global Mobility Abteilung, sondern das macht eben HR Development mit.
Ja.
Und dann haben wir die komplexen Themen, also ein Team, das international neu aufgestellt ist. Wir haben unsere IT-Abteilung in Ungarn oder in Indien, arbeiten wir sehr stark mit IT-Lern zusammen, um mal ein paar Beispiele zu nennen.
Ja.
Und dort sind auch ganz andere Unternehmen. Da ist auch das, was wirklich Mittelstand so im klassischen Sinne ist, mit unter 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die haben einfach einen Schmerz. Also die merken einfach, es tut wahnsinnig weh über kulturelle Grenzen hin. Es ist sehr bereichernd, aber es tut auch wahnsinnig weh. Es macht die Dinge langsamer, Budgets werden gerissen und so weiter. Und da macht man das auch als viel kleinere Unternehmen dann. Ja.
Also 60% hast du gesagt, so klassische Entsendetrainings, so möchte ich das mal nennen. 40% dann die komplexeren Themen, wie du gesagt hast.
Ja.
Das leitet eigentlich ganz gut zu dem, ich sag mal, eher ersten auch inhaltlichen Thema ein. Mich würde interessieren, wie kommen und wann kommen diese Unternehmen denn auf euch zu? Also ist das wirklich gerade bei den komplexeren Themen eine Proaktivität im Sinne von, uns ist klar, das könnte schwierig werden, oder seid ihr die, die gerufen werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und es mit den indischen IT-Kollegen, um bei deinem Beispiel zu bleiben, nicht mehr funktioniert? Wo kommt ihr da ins Spiel und wo solltet ihr vielleicht auch optimalerweise ins Spiel kommen?
Also wir erleben beides. Es gibt welche, die sind sehr vorausplanend und sagen, wir machen jetzt hier was neu in einem anderen Land. Vor kurzem hatten wir das Beispiel, die haben mit einem japanischen Unternehmen zusammengearbeitet. Oder vielmehr kamen die Japaner auf sie zu und wollten ein Medikament lizenzieren. Also in dieser Art war das. Und hat unser Kunde sofort gesagt, da müssen wir uns gleich richtig drauf vorbereiten, bevor wir richtig in die Zusammenarbeit mit den japanischen Kunden von denen oder Partnerunternehmen von denen einsteigen. Das ist natürlich immer wirklich eine sehr schöne und komfortable Situation dann auch für den Kunden. Und die merken dann in dem Training, oh wow, zum Glück haben wir das gemacht. Oft genug ist es natürlich so, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass es wirklich an allen Ecken und Enden hakt, dass man wirklich einen Schmerz hat. Und dann sagt, jetzt müssen wir was nachziehen. Also wenn du mich fragst, wann besser, dann natürlich vorher, weil so ein Kind aus dem Brunnen wieder rauszuholen, ist schlicht und einfach sehr viel anstrengender. Verlorenes Vertrauen, das ist ja letztlich das, was passiert.
Ja.
Verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, ohne vielleicht auch Leute austauschen zu müssen. Es gibt Kulturen, die sind viel, sage ich mal, weniger vergebend dabei, solche Fehler einfach mal drüber wegzusehen und weiterzumachen, sondern man muss wirklich eventuell sogar Leute austauschen, weil die sind verbrannt letztlich, die da das Kind in den Brunnen geworfen haben.
Ja.
Das ist einfach eine viel, viel anstrengendere und letztlich auch teurere Sache. Also ich finde, ideal ist vorher und idealerweise auch in Form von einer Begleitung dann. Also es gibt dann oft so, was ist denn da für eine E-Mail gekommen, die verstehe ich nicht, oder ich habe selber eine kritische Rückmeldung. Und wenn man dann einen Experten, eine Expertin an der Seite hat, die man mal fragen kann, wie kann ich denn diese E-Mail interpretieren oder wie schreibe ich denn meine Antwort da drauf, dann ist das einfach das Beste, was man machen kann.
Ja? Proaktivität setzt ja immer so ein gewisses Problembewusstsein voraus. Also ich muss mir darüber im Klaren sein, das ist eine Situation, die könnte unter Umständen schwierig werden. Deswegen entscheide ich mich, ich nehme Hilfe in Anspruch. Wie siehst du das? Bei wie vielen der Unternehmen, die sich bei dir melden oder mit denen du und deine Kollegen in Kontakt kommen, ist dieses Problembewusstsein wirklich vorhanden? Weil meine Beobachtung ist die, wenn ich auch mit Kunden spreche, die international tätig sind, da geht es eher, ich sage mal, um formal bürokratische Themen, ne? Baugenehmigung hier, Mitarbeitersuche dort, wie binden wir die ans IT-System an? Aber dass jetzt dieser menschliche Faktor als in Anführungsstrichen problematisch oder schwierig gesehen wird, höre ich eher seltener. Aber vielleicht ist es auch sehr selektive Wahrnehmung bei mir. Du hast da mit Sicherheit viel mehr Kontakte. Wie ist es? Ist in der breiten Mehrheit der Unternehmen, mit denen du zu tun hast, ein Problembewusstsein vorhanden oder muss das geschärft werden?
Also die, die mit uns zusammenarbeiten, die haben alle das Problembewusstsein, sonst wären sie gar nicht auf uns zugekommen.
Die Frage ist, hatten sie es oder haben sie es bekommen, als das Kind in den Brunnen gefallen
war?
So,
sie haben es dann bekommen und haben dann nach Lösungen gesucht und kamen dann irgendwann drauf, da könnte was in diesem, was man so Softskill-Bereich nennt, liegen. Davor hat man es dann eben nicht gemacht. Also mich erstaunt es ehrlich gesagt immer wieder. Ich meine, es gibt so sehr prominente Leute, die, also mir fällt da einer ein, Gunter Dück, der war Cheftechnologe für IBM. Der hat gesagt, eigentlich keins der großen Projekte scheitern daran, weil irgendwelche Techniker nicht richtig gerechnet haben oder Ingenieure nicht gut sind. Ja, wir haben wahrscheinlich einige prominente Beispiele im Kopf, wo sich Dinge um Jahre verzögert haben und so weiter. da sitzen Experten, die das können. Und dann, wenn man genau hinschaut, woran scheitert das denn? Warum gibt es diese Verzögerung? Das sind immer Kommunikationsprobleme, nicht geklärte Rollen, also alles so Sachen, die auf dieser weichen Ebene ablaufen. Irgendwelche unklaren Kompetenzen und sei es von Behörden, die damit entscheiden und so weiter. Und deswegen, ich wundere mich immer, warum man eigentlich immer wieder darüber stolpert, obwohl wir es andauernd erleben. Ja? Also wir können alle rechnen, wir können alle Finanzanalysen machen und so weiter. Also zumindest die Leute, die das machen sollen für Unternehmen. Aber wir tun uns dann schwer in der Zusammenarbeit. Schon in der, sage ich jetzt, nenne ich es mal monokulturellen Zusammenarbeit, kennen wir das ja aus dem täglichen Leben. Ja. Ja? Und wenn es dann noch eben interkulturell wird, dann kommen einfach zusätzliche Faktoren hinzu. Und deswegen wird es oft erstmal sehr hemdsärmelig oder, möchte ich sagen, blauäugig angegangen, das Ganze.
Inwieweit garantiert denn der Fokus auf das Thema dann am Ende auch den Erfolg? Also ihr beschäftigt euch natürlich mit diesem Thema Tag ein, Tag aus, aber gibt es aus deiner Sicht noch ein, zwei Themen abseits dieses, ich sag mal, kulturellen Trainings, kulturellen Begleitung, Faktoren, die wichtig sind, um international erfolgreich zu agieren? Und welche wären das aus deiner Sicht? Geht natürlich ein bisschen raus aus eurem Tagesgeschäft, aber du hast natürlich da viele Erfahrungswerte und kriegst wahrscheinlich auch ungemein vieles mit.
Also was ich so erlebe, ist, dass Unternehmen, Mittelstand, die haben dann irgendwann angefangen, sind total international aufgestellt, haben das für sich aber noch gar nicht realisiert. Also man weiß, dass man diese Niederlassungen hat, aber dass das eine Veränderung auch im Headquarter oder da, wo das Ganze losgegangen ist, bedeutet, das ist erstmal vielen gar nicht so bewusst. Okay. Oder vielleicht ist es bewusst, aber man agiert erstmal noch so, als wäre das gar nicht der Fall. Ja. Und dann ist es eben schon einige Male gekommen, das Unternehmen auf uns zugekommen und gesagt, also wir haben jetzt hier festgestellt, eigentlich haben wir 6, 7 internationale Niederlassungen, aber das wissen gar nicht, oder es ist bei gar nicht allen angekommen bei uns hier im Headquarter. Und wir müssen da mal so einen Change-Prozess anstoßen, die Leute mitnehmen. Das sind dann, also, und wenn du mich fragst, was da so noch so Bestandteile sind, das ist dann auch ein Kulturteil, aber mehr ein unternehmenskultureller Teil, dass die Unternehmenskultur noch nicht nachgezogen hat. Ja. Dann fangen oft so Initiativen an, man nennt die Besprechungsräume mal nach den Standorten, die man so hat. Ja? Das sind so erste Schritte, damit jeder merkt, damit das Internationale dort ankommt. Und das ist natürlich ein großes Veränderungsthema, ja, wo man wahrscheinlich auch nicht sagen kann, jetzt ist es abgeschlossen. Auch die große Frage, dass ich mich an einen Kunden erinnere, die hatten zuerst ganz viel Autonomie bei den Niederlassungen. Das löst natürlich das eine oder andere Problem, nämlich das, wo man sagt, wir machen alles auf der ganzen Welt gleich. Das hat man dann nicht. Aber dann gibt es irgendwann die Gegeninitiative, naja, jetzt wird uns aber zu viel ganz anders gemacht in der Niederlassung. Jetzt müssen wir die Leute wieder mehr organisatorisch, vielleicht auch disziplinarisch an uns binden. Dann entstehen natürlich Widerstände, die da sind. Ja, also allein, ich sag mal nur, wir wollen weltweit SAP ausrollen. Ja, das ist ein jahrelanges Geschäft, bis man das hin hat. Weil die Leute wollen ja auch nicht so gerne kontrolliert werden, in Anführungsstrichen. Oder nehmen es vielleicht als Kontrolle wahr, obwohl es eigentlich nur eine... Also es geht um Skalierung letztendlich. Ja. Also da ist dann in einem Unternehmen sehr viel los und da ist unser Teil wirklich nur ein kleiner Baustein. Auch bei so Sachen, Fusionen von Unternehmen. Ja. Ich meine, es ist nicht umsonst so, dass es nach vielen Jahren immer noch die und uns, von denen und uns geredet wird. Das ist ein kulturelles Thema in erster Linie, unternehmenskulturell, nationalkulturell. Und nicht, weil man noch nicht das gemeinsame Logo oder sowas entwickelt hat.
Okay. Wir kommen auf das Thema Führung und Kultur später nochmal zu sprechen, Steffen. Danke dir. Lass uns mal ein bisschen über, ich sag mal, Fehlannahmen und Missverständnisse reden, so möchte ich das mal nennen. Also gibt es irgendwie einen roten Faden in den Themen, die ihr bearbeitet, der dir immer wieder begegnet, wo du sagst, 80% der Unternehmen, mit denen wir arbeiten, machen diesen Fehler, haben diese falsche Annahme getroffen. Gibt es so einen roten Faden oder sind die Themen tatsächlich doch auch von Unternehmen zu Unternehmen grundverschieden?
Also das ist auch der Grund, warum ich sagen kann, wir können über viele Branchen und auch andere Arten von Anfragen, wie eben beispielsweise öffentliche Nachfrage oder Pflegedienste und so weiter, unterstützen, weil es diesen roten Faden gibt. Ja? Also weil es sehr ähnliche Themen gibt, die überall eine Rolle spielen. Liegt natürlich auch daran, aus welcher Herkunftskultur sozusagen die Anfrage kommt. Ja. Aus Deutschland ist es meistens, wir sind sehr task- und aufgabenorientiert und vergessen oft die Beziehung, die da ist und legen da nicht so viel Wert drauf. Also wenn ich das aus rein deutscher Brille betrachte, dann würde ich sagen, natürlich lege ich Wert auf Beziehungen. Wenn ich es aber dann in die Relationen mit anderen Ländern...
Die andere Kultur mag das anders sehen.
Ja, ganz genau. Ja. Und da ist eigentlich immer das Vergessen dieser menschlichen Komponente ist ein Thema, das deutsche Unternehmen haben. Dass man dem Zeit einräumen muss. Dass man den anderen kennenlernen sollte, darf letztendlich, dass es weniger um das geschriebene Wort und das Schwarz auf Weiß geht, sondern auch das, was zwischen den Zeilen steht. Mhm. Wo wir sagen, ja, sag halt einfach, was dich stört. Also macht man halt in manchen Ländern nicht, sagen, was einen stört. Ja. Ja, sondern man macht Andeutungen, die man erst verstehen muss und wo man erst mal überhaupt seine Scheuklappen aufgemacht haben muss, damit man da drauf, wie soll ich sagen, damit man es überhaupt wahrnehmen kann, das Ganze. Das sind so Themen, die immer wieder eine Rolle spielen. Beziehungs- und Sachorientierung, wie direkt kommuniziert man, wie gibt man Feedback, das sind sehr ähnliche Themen.
Jetzt gibt es da aus meiner Sicht eine enge Anknüpfung an das Thema Kultur. Also die Frage ist ja, also bleiben wir bei dem Beispiel von vorher, ich baue eine IT-Abteilung in Indien auf, werden dann die Kolleginnen und Kollegen in Indien geschult, wie man sozusagen in Deutschland die Dinge sieht und macht? Oder ist kulturell auch die Offenheit da zu sagen, naja, auch wir hier in Deutschland im Headquarter haben die Notwendigkeit, uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht anzupassen und nicht auf unserer Maximalposition zu bestehen? Also ist es eher der Anspruch der Kunden, der Kollege im Ausland muss mich besser verstehen? Oder siehst du, dass es auch kulturell bei den Unternehmen in Deutschland die Offenheit gibt zu sagen, naja, der sture Schwabe muss halt dann an dem einen oder anderen Punkt vielleicht weniger stur sein, um jetzt mal so ein Vorurteil zu bemühen. Wie siehst du das?
Also es ist, eine Seite wird normalerweise außer Acht gelassen. Also entweder in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, wir hier müssen uns ein Training geben, damit wir besser mit denen können. Also das ist schon der Normalfall. Okay. Ja? Und was eigentlich immer passiert ist, dass dann im Training die Frage auftaucht, ja, kriegen denn die anderen das auch? Wir haben jetzt so viel gelernt darüber und dann lernen die dann das auch über uns. Ja. Das hat manchmal den Charakter, das würde es uns leichter machen. Manchmal hat diese Frage auch den Charakter, wir müssen uns hier anstrengen und die anderen können einfach so weitermachen. Je nachdem, das hat vielleicht auch was mit kultureller Kompetenz zu tun, ob man das so oder so sieht. Aber also auf jeden Fall kommt diese Frage sehr, sehr häufig. Okay. Im Idealfall wird auf beiden Seiten was gemacht. Und das gibt es auch oft genug. Also dieses, wir haben so gerade bei Teamentwicklungen ist es oft so, die eine Seite, die andere Seite. Dann haben wir alle mal was übereinander gehört. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, damit man so sein frustlos werden kann, weil da sind ja oft schon Emotionen im Spiel und so. Und dann kommt, okay, jetzt reden wir mal drüber, wie wollen wir es denn jetzt gemeinsam weitermachen? Also da kommt dann sehr viel Wertschätzung auch her, die erst wieder möglich ist, weil man vorher mal vielleicht sich auslassen konnte. Und dann wird so eine Art Roadmap entwickelt, wie wollen wir denn jetzt zusammenarbeiten? Also es ist wirklich, gibt beides. Was ich ganz am Anfang ganz häufig erlebt habe, ist, Deutsche, die rausgehen, werden auf das andere Land vorbereitet. Und dann war immer so eine Frage, macht ihr denn auch Deutschland-Trainings? Ja, es ist tatsächlich im Augenblick unsere größte Einzelzahl an Ziellandseminaren, die wir haben, sind Deutschland-Trainings.
Das heißt, ihr schult ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die ein besseres Verständnis für die Kollegen im deutschen Headquarter haben.
Genau, das liegt natürlich am Fachkräftemangel. Ja. Ja, also, dass man eben Leute hierher holt und merkt, also wir können nicht so, also die Tendenz ist natürlich erstmal zu sagen, klar müssen wir uns auf Südkorea und so vorbereiten, aber auf uns muss man sich doch nicht vorbereiten, wir sind doch normal, in Anführungsstrichen natürlich, ja. Also den Schritt zu machen, dass man selber für die anderen nicht normal ist, das ist ja schon ein Schritt, den man geistig gemacht hat. Mhm. Und den haben mittlerweile ganz viele sozusagen gemacht und dann finden natürlich eben auch Germany-Seminare statt. Mhm. Wobei wir wollen so wahrgenommen werden, dass Deutschland nur eins der möglichen Zielländer ist. Wir machen auch Entsendungen von Malaysia in die USA. Kann ich aber sagen, haben wir das gleiche Problem. Ja, also in jedem Land denkt man erstmal, naja, auf uns muss man sich ja nicht vorbereiten. Mhm. Weil
da steht. Weiß doch jeder, wie wir sind.
Ja, ganz genau.
Okay. Dieses Beispiel Fachkräftemangel, da springe ich jetzt mal ganz kurz. Wann sollte ich denn in meinem Team im Headquarter aktiv werden? Weil, also wenn ich das jetzt für jeden ausländischen Abgänger der RWTH Aachen, der bei mir in der Entwicklung anfange, das wird natürlich relativ umfangreich. Also wo setze ich an? Also natürlich wirst du wahrscheinlich sagen, am besten so früh wie möglich, aber wie gehe ich damit um? Also ich stelle jetzt als Maschinenbauunternehmen zum ersten Mal vielleicht einen Kollegen für die Entwicklung ein, der keine deutschen Sprachkenntnisse mitbringt. Mhm. Um es mal konkret zu machen. Wie würde ich jetzt als Unternehmer idealerweise mit dieser Situation umgehen, wo du sagst, wenn du es so handhabst, hast du eine wirklich gute Chance, dass das eine Erfolgsgeschichte wird?
Mhm. Also der sprachliche Aspekt ist einer, der auf jeden Fall auch adressiert werden muss. Es ist nur nicht unser Hauptthema.
Ja, klar.
Also es kommt natürlich darauf an, wie stark arbeitet das Unternehmen beispielsweise schon auf Englisch, sodass die Person dann überhaupt hier Andockpunkte findet.
Ja.
Oder und man gibt natürlich Deutschkurse. Also das halte ich für was sehr Wichtiges, um einen Menschen einfach auch sozusagen in Mündigkeit hier leben und arbeiten zu lassen.
Ja,
also wenn man hier ständig immer nur auf andere angewiesen ist, das ist ja total unbefriedigend für alle Beteiligten.
Ja.
So, jetzt mal aber abseits davon, man kann schon vorher was machen. Es gibt mittlerweile recht gute Tests, die ich nicht als welche verstanden haben möchte, wie Hop oder Top ist geeignet für unsere Kultur oder nicht, sondern eher, um mal so eine kulturelle Nähe rauszubekommen, um dann Anhaltspunkte zu haben, wo müssen wir da wahrscheinlich was reinstecken und wie viel Zeit oder Energie oder Investment müssen wir da reinstecken, dass diese Person kulturell möglichst gut hier reinfindet.
Sind dann Online-Tests oder?
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also die sind nicht unbedingt für die Personalauswahl da, aber wir können bestimmte Nähen und Unterschiede auf verschiedenen kulturellen Ebenen damit feststellen, erste Anhaltspunkte liefern. Manche Sachen, da kann jemand kulturell sehr nah sein, also auf diesen Skalen, das sind Skalen letztendlich, aber letztlich braucht auf jeden Fall eine interkulturelle Vorbereitung, weil es gibt ja so Aspekte, die sagt man dem anderen einfach nicht, weil sie für uns so selbstverständlich sind und die sind auf dieser Doing-Ebene, die wenig mit Werten zu tun hat oder die nur unterschwellig, aber er weiß es eben einfach, er oder sie weiß es nicht.
Ja.
Genau, so, also da kann man vorher schon was machen und dann kann man gucken, wie viel Invest ist dafür noch nötig, um auch diesen Themenbereich mit abzuholen oder aufzufangen. Naja, und dann ist das, also es ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Wir können das, wir können von einer Kultur in die andere gehen. Wenn du Mitglied in einem Verein wirst, die ersten paar Mal ist man da in diesem komischen Gefühl, man weiß noch nicht, wie laufen die Dinge hier. Wie laufen die Dinge hier ist eine Aussage von, wie wird das hier kulturell gemacht. Ja.
Ja.
Er ist natürlich komplexer in einem größeren, in einem Land und in einer Nationalkultur als jetzt in so einer Vereinskultur.
Ja.
Aber auch da unterscheiden sich Dinge sehr stark teilweise von dem, was außerhalb des Vereines stattfindet. Und so ist es da halt auch.
Tolles Beispiel, vielen Dank.
Ja. Also ja, ich finde das auch, das zeigt, dass wir das können. Also wir sind dazu in der Lage, zwischen Kulturen hin und her zu wechseln.
Ja.
Und auf diesem Stärkenbewusstsein, anstelle immer nur von Schwächen und können wir nicht und so weiter zu reden, ist mir ganz wichtig, dass wir in Trainings auch darauf aufsetzen. Und dann kann man letztlich mit recht wenig schon sehr, sehr viel erreichen. Einfach die Leute mal darauf zu schärfen. Es ist ja ein Blick, den man auf das Ganze hat.
Ja.
Und wenn man da noch überhaupt nicht drauf geschärft ist, wird es halt richtig schwierig. Dann kann man da kaum drüber reflektieren. Wenn man aber einmal den Blick dafür geöffnet bekommt, dann kann man ganz viel durch Selbstreflexion, durch Gespräche mit Kollegen, Kolleginnen dann oder Freunden, die man möglichst schnell hoffentlich gewinnt, was in Deutschland nicht so leicht ist wie in vielen anderen Ländern, über diese Dinge reden. Ja? Und dann wird es irgendwann was, wo man sich selber immer weiterentwickelt.
Ja. Natürlich. Das heißt, eigentlich ist dieses Thema etwas, was ich in den Rekrutierungsprozess im besten Fall schon einbinden sollte über so einen Test.
Genau, ja.
Okay, spannend.
Es muss nicht so sein, dass jeder, der sich bewirbt oder den man hat, soll auch erstmal so einen Test machen. Würde ich nicht machen, sondern so, wenn es so auf die letzten drei, vier Kandidaten rausläuft, dann kann man da die kurz durch so einen Test testen, der Personaler, Personalerin oder Rekruter kennt diesen Test, sieht die Ergebnisse und weiß dann schon, okay, wie gehen wir jetzt
weiter. Wo sind da Handlungsfelder?
Genau.
Spielen wir mal den Idealfall durch. Wir suchen jemanden für die Entwicklung, bleiben bei dem Beispiel. Wir entscheiden uns, einen ausländischen Kollegen erstmals vielleicht einzustellen. Wir geben dem Sprachkurse, er macht diesen Test. Wir wissen, wo Handlungsbedarfe vielleicht auch sind, dass das funktioniert. Wie sollte denn dann so ein gutes interkulturelles Onboarding, so möchte ich es mal nennen, aussehen, dass der abseits natürlich der sozialen Themen, Freunde, Umfeld, die ja ganz, ganz wichtig sind, aber wie sollte das ideale interkulturelle Onboarding im Unternehmen aussehen, dass der da ankommt? Nicht zu verallgemeinern, weiß ich, aber vielleicht gibt es auch da, ähnlich wie jetzt der Tipp mit dem Test, 1, 2, 3 Tipps, die du hast, wo du sagst, also beim interkulturellen Onboarding an die 3 Punkte denken, dann ist man schon ein gutes Stück weiter wie vielleicht in der heutigen Zeit.
Mhm. Also erstmal ist es wichtig, dass es auf dem Schirm ist und dass man es mit behandelt, damit es überhaupt als Thema wahrgenommen wird.
Ja.
Weil das ist das das ist das Schwierige, dass man manchmal kulturelle Eigenheiten auf die Person projiziert und dann sehr schnell diese Person vielleicht nicht gut findet, obwohl es nur ein anderes Zeitempfinden ist. Ja. Das wäre so ein Klassiker. Also in Deutschland ist Pünktlichkeit, wird sehr stark mit Vertrauen, Respekt und so weiter zusammengebracht.
Das ist in Südeuropa anders, habe ich gehört.
Genau. Wenn man dann eben jemand hat, der dauerhaft unpünktlich ist, dann projizieren wir da wesentlich mehr rein, als einfach nur die Tatsache, dass jemand halt einfach ein anderes Zeitempfinden hat. Und manchmal sagt man das den Leuten gar nicht, weil man denkt, also kommt da nicht 20 Minuten zu spät und entschuldigt sich noch nicht mal. Das zeigt ja, dass man da schon sehr viel reininterpretiert, aber die Person weiß das vielleicht gar nicht. Ja? Ganz abgesehen davon, dass es Kulturen gibt, wo dieses zu spät kommen fast ab einer bestimmten, soll ich sagen, hierarchischen Ebene wichtig ist, weil es zeigt, alle warten auf mich. Also es manifestiert die Hierarchie immer wieder. Ja.
Ach, tatsächlich.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem deutschen Geschäftsführer. Die haben in Italien ein Unternehmen gekauft und wir haben über dieses Thema geredet. Und er hat gesagt, also er ist eigentlich immer ein bisschen zu spät und ihn hat noch niemand darauf angesprochen. Und er hat gesagt, ja, weil genau von Ihnen erwartet wird, dass Sie immer zu spät sind. Sie sind der Geschäftsführer. Ohne Sie fängt da gar nichts an. Ja, also er hat das unbewusst sozusagen, weil er halt einfach kein pünktlicher Typ ist, hat er damit das unterstrichen. Und natürlich sagt ihm das keiner in der hierarchischen Kultur.
Wobei er dann nicht so ganz in den deutschen kulturellen Stereotyp des deutschen Geschäftsführers passt, muss ich sagen. Nee,
hat er nicht, genau. Okay. Aber wir wissen ja alle, dass wir nicht alle pünktlich sind. Also wir haben ein großes Bewusstsein für Zeit und wenn jemand irgendwas 3 Minuten überschreitet, dann weiß bei uns jeder, oh, guck mal, der hat eigentlich gesagt, um 12 sollte er fertig sein, jetzt schon 12.03 Uhr. Ja. Das ist das, was in Deutschland so stark ist, dieses Bewusstsein für die Zeit. Ja. Aber wir sind bei weitem nicht alle pünktlich. Aber wir wissen, dass wir uns ab paar Minuten eigentlich schon entschuldigen müssen. Und da gibt es halt Kulturen, da ist dieses Entschuldigen nicht notwendig. Und dann ist vielleicht einfach schon die Hilfe, jemanden darauf aufmerksam zu machen, wie das in Deutschland halt ist, weil da so viel dranhängt. Ja? Also da ist gar kein Unrechtsbewusstsein da, weil eben gar kein Unrechtsbewusstsein da ist. Es ist einfach keine Kategorie, in der gedacht wird. Mhm. Genau. So, und das sind so Themen, auf die macht man dann im Training aufmerksam. Ganz viel hat in einem Seminar oder Training damit zu tun, dass einfach da ganz andere also dass viel mit Erwartungen zu tun haben. Und wir wissen, wenn der Gap zwischen Erwartung und Realität sehr weit auseinander ist, dann entstehen große Enttäuschungen, die viel größer sind als die Tatsache an sich, wenn man es vorher schon gewusst hat, dass es nicht so ist. Ja. Ja, also viele Leute sind von Deutschland ja enttäuscht, die aus dem Ausland kommen, weil man A, denkt, hier ist das Land, wo Milch und Honig fließt und B, hier funktioniert alles technisch und so einwandfrei. Und wir wissen alle, dass weder das eine noch das andere korrekt ist, aber es ist halt das Bild, das man im Ausland hat. Mhm. Und wenn man das schon vorher mal miteinander drüber spricht und korrigiert, dann ist die Enttäuschung nicht so groß und dann ist es auch viel leichter, sich damit abzufinden oder sich da einzufinden. Ich möchte das gar nicht so negativ sehen. Genau, also solche Sachen sollten in dem Training auf jeden Fall besprochen werden. Mhm. Und dann kommen sehr schnell auch, es ist auch gut, Anteile des Trainings, also es ist vorher wichtig, was zu machen und dann einige Teile einen Monat, 2 Monate, nachdem man hier ist. Weil dann ist man bis an Unterlippe voll mit Fragen, weil man einfach so viele Erlebnisse hat, die man aufgelöst haben möchte. Und da ist ein Training wahnsinnig wirkungsvoll.
Also das höre ich auch raus in dem, was du sagst. Dieses ganze Thema der, ich sag mal, interkulturellen Begleitung, Onboarding, Zusammenarbeit ist kein klassisches On-Off-Thema, sondern eher eins, was kontinuierlich bespielt werden muss, je nachdem, in welcher Phase der, ich sag mal, Zusammenarbeit, Zusammenschluss man sich befindet.
Ja, also nach 6 Monaten oder so braucht man darauf nicht mehr abstellen. Ja. Aber die ersten 6 Monate ist es ein Begleitungsthema viel mehr als ein einmaliges Event.
Nur ganz praktisch, dieses Begleitungsthema, Steffen. Welche Rolle spielt hier das Unternehmen und welche Rolle spielt ihr als Externe? Also wie dicht seid ihr dann in so einer Begleitung im Optimalfall auch dran? Also ist es dann immer virtuell oder fahrt ihr da dann jedes Mal hin? Oder wie wäre es denn optimal? Also ich versuche zu verstehen, wie viel muss das Unternehmen leisten und wie viel wird es eigentlich auch an die Hand genommen, damit es funktionieren kann?
Ja, also da spielt uns virtuelle Herangehensweisen einfach ganz stark in die Karten. Oder nicht uns, sondern der Situation.
Ja.
Früher war halt das halt Standard, wir machen 1-tägiges Training oder 2-tägiges Training, üblicherweise auch mit begleitenden Partnern, die sind auch extrem wichtig mit einzubeziehen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das war halt einfach so faktisch. Und dann auch noch begleitende Stunden zu machen, war schlicht und einfach, hat es an Reisekosten und der Praktikabilität gescheitert.
Ja.
Dadurch, dass wir jetzt ganz viele, ungefähr 50-50 der Dinge, die wir veranstalten, sind virtuell, können üblicherweise die Entsandten oder so sehr frei selbst entscheiden. Manchmal, es können jetzt Dinge stattfinden, die früher gar nicht in Betracht gezogen worden wären, weil man irgendwie aus 12 Ländern Leute mit einbezieht, dann findet es halt gleich virtuell statt.
Ja.
Genau, also 50-50 ist virtuell und da kann man natürlich ohne den zusätzlichen Aufwand von Anreise und Abreise und so weiter die Sache früher den Trainingstag auf 2-3 Sessions aufteilen. Dann macht man was vorher und macht was nach der Ankunft im Zielland und hat dann eigentlich diese Begleitung mit, ich habe das letztes Mal gehört und das habe ich ausprobiert, hat nicht so gut funktioniert, wie muss ich es denn noch feintunen? Diesen Prozess, der da eigentlich dahinter liegt, der wird dann auch durch dieses Training, durch diese Trainingssessions mehr mit abgebildet. Das ist ein großer Vorteil durch die virtuelle Herangehensweise.
Ja. Okay. Ich will jetzt noch über das Thema Kultur beziehungsweise auch Führung sprechen. Ne? Also im Kern sind das ja alles Transformationsprozesse, die sich da abspielen. Mein Unternehmen wird internationaler, dementsprechend wird auch meine Workforce diverser. Ich habe vielleicht Standorte an anderen Ländern. Manchmal fällt es mir erst auf, wenn es um die Benennung der Meetingräume geht. Was müssen denn aus deiner Sicht Führungskräfte, du hast erzählt, hast dich neulich auch mit einem deutschen Geschäftsführer unterhalten, der in Italien zugekauft hat. Was müssen denn Führungskräfte heute abseits des Trainings leisten, damit internationale Zusammenarbeit gelingen kann?
Ja, abseits des Trainings, also man muss diese Dinge anwenden. Also was wir uns oft nicht bewusst sind, ist, wie stark Führung kulturell geprägt ist. Also wie stark.
Wie meinst du das?
Also es gibt, ich nehme mal einfach Beispiel, es gibt Kulturen, die sind sehr stark top-down. Also da sagt irgendjemand was und dann wird das ohne große Widerworte in der großen Runde, das ist auch nochmal ein Unterschied, so gemacht. Ob man das richtig oder falsch findet, spielt gar keine große Rolle. Schon unsere Nachbarländer, schon Frankreich beispielsweise, ist deutlich hierarchischer, was das angeht, als wir. Oder als wenn man deutsch sozialisiert ist. Und das muss man wissen, weil wenn ich als Deutscher dann dorthin komme und der Chef oder die Chefin sagt was und ich habe dann die deutsche Herangehensweise und widerspreche dem aus meiner Fachkraftsicht, Perspektive, dazu bin ich ja eingestellt, ja, damit ich sage, das glaube ich nicht, dass das so der richtige Weg ist, dann mache ich mich unmöglich in dem Augenblick. Die Frage ist, wie kann ich es trotzdem anbringen, diesen anderen Gesichtspunkt, den ich mit reinbringe.
Bedeutet aber aus der anderen Perspektive, wenn ich da einhaken darf, Steffen, in Deutschland wird ja das Thema der kooperativen Führung enorm stark betont in den letzten Jahren, die Leute mitnehmen, bedeutet aber auch eine sehr gute kooperative Führungskraft, die in Deutschland sehr erfolgreich wirkt, muss ihren Führungsstil gegebenenfalls in der Zusammenarbeit mit einer ausländischen Niederlassung oder einem Standort anpassen.
Auf jeden Fall, weil wenn ich als Chef, Chefin Fragen stelle, was halten Sie denn davon oder so oder ihr, was haltet ihr davon, kann es in manchen Kulturen, kommt es an wie Inkompetenz.
Okay.
Und nicht, also zum Beispiel Deutschland ist recht hierarchisch, hat aber gleichzeitig eine hohe Konsensorientierung, das heißt, alles wird ausdiskutiert, obwohl da eine Hierarchie da ist oder eine starke Hierarchieorientierung da ist. Und dieses Ausdiskutieren findet dann auch noch sehr konfrontativ statt. Also wir haben ja so Eigenheiten, sehr direkt unsere andere Meinung klarzumachen. Ich bin eben gerade nicht der Meinung, dass. Ja, also nochmal wiederholen. Ja. Und dann die meisten Kulturen, die hierarchisch sind, sind auch top-down. Da wird eben nicht konsensorientiert gearbeitet. Es gibt noch eine andere Kultur, die auch so konsensorientiert ist. Das ist Japan, hierarchisch, sehr konsensorientiert, aber überhaupt nicht konfrontativ. Da werden andere Wege gefunden, um den Konsens rauszukriegen und herzustellen.
Okay.
Also, und da sind Deutschland und Japan übrigens große Ausnahmen weltweit gesehen. Die meisten sind da entweder gar nicht hierarchisch, primus inter pares ist da mehr so die. Da sitzen wir dann drin und finden es erstmal sehr attraktiv, weil keine Hierarchie ist ja ganz toll erstmal. Das sind skandinavische Länder üblicherweise.
Ja.
Und da stehen dann wir aber da und warten drauf, dass irgendwann mal eine Ansage kommt.
Und irgendjemand was entscheidet.
Genau, und die kommt aber nicht. Also wir sind da recht orientierungslos oft, weil der Konsens anders hergestellt wird. Ja?
Ja.
Und damit muss eine Führungskraft umgehen. Also sie sollte sich möglichst genau anschauen, wo sie hingeht und wie dort Führung gelebt wird. Wir hatten vor einiger, das ist schon ein paar Jahre her, da war ein Kunde, da wurde so eine sehr hierarchische, das war so ein richtiger Patriarch-Führungskraft.
Ja, ja.
Und der sollte dann nach Dänemark gehen. Da war abzusehen, das wird schwierig. Er ist dorthin gegangen und hat sich wahnsinnig schwer getan und wurde dann nach Malaysia versetzt. Dort hat er sich wohlgefühlt, weil da war genau dieser patriarchalische Führungsstil, kam super gut an bei seinen Leuten.
Okay.
Er hat denen Sicherheit gegeben und alle waren happy damit. Also sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, hilft da. Auch da, es ist keine Rocket Science.
Ja, aber es erfordert natürlich gewisse geistige Flexibilität und die Möglichkeit auch von, ich sage mal, in Anführungsstrichen antrainierten oder sozialisierten Verhaltensmustern abzuweichen und auch die Selbstreflexionsfähigkeit zu haben, ja, zu sagen, ich muss hier anders reagieren, wie es der erste Impuls vielleicht von mir irgendwo verlangt.
Und davor noch den, also genau richtig, nur davor noch den einen Schritt, die Art, wie ich es mache, ist eine spezifische. Das ist nicht wie, ja, weltweit macht man das so, weil ich es nie hinterfragt habe, sondern das ist eine spezifische. Und dann kommen die anderen Gedankengänge.
Ja, genau so. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ich eigentlich dieses Thema ja nicht nur im Bereich der Rekrutierung in irgendeiner Form versuchen muss, mit einzubinden, wenn ausländische Kollegen involviert sind, sondern viel wichtiger erscheint mir das ja gerade dann vielleicht auch im Bereich der Führungskräfteentwicklung, wenn ich sage, na, perspektivisch soll der vielleicht mal auch eine größere Rolle im Unternehmen wahrnehmen, weil er dann ja zwangsläufig mit internationalen Themen zu tun hat.
Es ist tatsächlich eins der großen Themen, wo wir Coachings durchführen.
Okay.
Also man identifiziert eine Führungskraft, ich sage jetzt mal in China, findet die super, wird als High Potential definiert oder ja, ist noch keine Führungskraft, wird als High Potential definiert. Und dann sagt man, die holen wir nach Deutschland, weil wir die als Führungskraft aufbauen wollen. Und all die Dinge, die sie zu einer Führungskraft prädestiniert haben in China, werden hier genau gegenteilig gesehen. Mhm. Und dann sagt man, oh je, das war aber ja ein Rohrkrepierer. So, ja, das ist ja gar keine Führungskraft. Ich habe einen konkreten Fall im Kopf, deswegen erzähle ich das so. Und da muss man erstmal deutlich machen, was bedeutet denn gute Führung in Deutschland? Wie führst denn du und so weiter? Da haben wir wirklich einen Coaching-Prozess aufgesetzt. Also das ist eine längerfristige Begleitung gewesen. Da geht's auch nicht nur um Interkulturelles, also dass jemand in der Führungsrolle neu sich erst finden muss und man mit einem Coach an der Seite das wesentlich effizienter und schneller machen kann, weil man einfach Hinweise bekommt, die man nicht sich erstmal selbst alle erarbeiten muss. Aber das Kulturelle spielt dann eben auch eine Rolle. Und dann kriegt man solche Leute auch wieder, ah, jetzt sehen wir, was man damals bei dieser Person gesehen hat, als sie noch in China war. Ich habe gerade bei einem großen Automobilhersteller, da habe ich selber einige Trainings gegeben in Ungarn. Das, was sie hier als Führungskräfte prädestiniert hat, war gerade in Ungarn das, was sie eher ungeeignet gemacht hat als Führungskräfte. Mhm. Das können die lernen dann und dann läuft es auch. Aber die haben halt natürlich, sind die mit dem Gefühl der Sicherheit nach Ungarn gegangen und haben gedacht, ja, ich bin doch hier Hypo, ja, und kann das alles. Und dann werden genau die Mechanismen, haben die gegenteilige Wirkung. Und das muss einem erst bewusst werden.
Ne? Spannend. Steffen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch wieder einiges gelernt und erst im drüber sprechen wird eigentlich klar, wie komplex und vielschichtig das Thema ist und welche unterschiedlichen Facetten das auch hat. Jetzt könnte man, wenn man den Podcast jetzt beenden würde, man natürlich das Gefühl haben, um Gottes Willen, an was ich alles denken muss. Ach, Herr Jemine. Deswegen will ich langsam zum Ende kommen, aber noch so eine positive Konnotation sozusagen setzen. Kannst du zum Schluss so ein ganz konkretes Erfolgsbeispiel geben, wo du sagst, ohne Fokus auf dieses Thema interkulturelles Training, interkulturelle Befähigung, möchte ich es mal nennen, wäre dies oder das nicht so gelungen. Du musst keinen Kundennamen nennen, aber irgendwas, was auch den Hörerinnen und Hörern deutlich macht, der Fokus darauf ist kein softes Thema, wie du vorher gesagt hast, sondern eins, was ganz konkret dann auch im Geschäftsleben zu messbaren und zählbaren Ergebnissen führt.
Oh, also ich habe, also erstmal hoffe ich, dass ich es nicht so dargestellt habe, als wäre das nicht zu handeln.
Nein, aber es ist komplex, es ist vielschichtig.
Ja,
also du musst dann sehr viele Dinge denken und meine Vermutung wäre, auf Basis der Gespräche, die ich führe, dass viele das in dieser Vielschichtigkeit und Komplexität noch nicht wahrnehmen, sondern dass es häufig eher so ist, ich habe jetzt eine Niederlassung in dem Land, jetzt machen wir mal für alle ein Training und dann wird es schon gut werden, so zugespitzt gesagt.
Mhm.
Und das wird der Komplexität des Themas ja nicht gerecht.
Nee, genau. Aber wenn wir da uns verabschieden von, wir müssen das alles gleich perfekt machen, hinzu, ich mache den einen Schritt, dann den anderen Schritt, so wie wir es in unserer eigenen Kultur auch immer wieder tun. Unser soziales Verhalten schärfen und so weiter.
Wobei ich jetzt vermuten würde, dass die deutsche Kultur tendenziell eher perfektionistisch angelegt ist.
Ich denke schon, ja, genau.
Von dem her fällt uns das vielleicht dann besonders schwer, dieses Schritt für Schritt.
Richtig,
ne?
Richtig.
Ja, dann mache ich, ja, okay, gut.
Also was ein Beispiel, also in Heller und Pfennig kann ich dieses Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, nicht. Es ist ein ganz kleines, aber die Auswirkungen sind Wahnsinn. Wir hatten vor kurzem erst für ein britisches Unternehmen interkulturelles Training in Indien gemacht. Die haben eine Niederlassung in Indien. Unsere Trainerin ist nach Indien gefahren, hat dort 3 Tage Trainings gegeben für die indischen Kollegen dort. Und der deutsche Chef, der das alles mitbekommen hat und so weiter, ist dann nach Indien gekommen, wurde am Flughafen von seinem indischen Kollegen abgeholt. Offensichtlich hatte er ein tolles Auto und er schaut sich das Auto an und sagt so, nice wheels. Womit man im Britischen, wohl im Englischen ausdrückt, cooles Auto. Mhm. Ja? Und der indische Kollege hat erst so ein bisschen gestutzt und hat dann gesagt, die Trainerin, Vanessa hieß die, Vanessa hat uns erlaubt, dass wir nachfragen dürfen, wenn wir was nicht verstehen. Was heißt das? Nice Wheels. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, also das Training hat Auswirkungen gehabt. Der britische Chef war total begeistert, weil er gesagt hat, wie oft habe ich Dinge gesagt, die ihr mich nicht nachgefragt habt, was sie bedeuten. Und jetzt traust du dich, das hat er ihm nicht so gesagt, das hat er uns nachher erzählt, und jetzt traut er sich, mir eine Frage zu stellen, die Klärung bedeutet. Und Klärung bedeutet, wir haben irgendein Problem nicht, was wir gehabt hätten, wenn er einfach nur no problem, no problem gesagt hätte, was die typische Antwort ist. Und jetzt sagt jemand plötzlich, das habe ich nicht verstanden, erklär mal bitte. Das ist ein Wendepunkt in der Zusammenarbeit. Ja? Und das ist eine ganz kleine Geschichte, aber da hängt so viel dran. Die haben plötzlich Selbstermächtigung bekommen, Dinge, die sie nicht verstehen, nachzufragen und in Klärung zu bringen und damit plötzlich Wege zu öffnen, die vorher verschlossen waren. Wo dann alle mit Fragezeichen im Gesicht dagestanden sind, aber diese Fragezeichen niemand bemerkt hat, ja? Weil wir auch dies nicht sehen.
So. Ja.
Also das ist so ein Beispiel, wo wirklich mir noch Gänsehaut kommt, obwohl es so klein ist, aber da was passiert ist durch dieses
Bewusstsein hat sich verändert.
Genau. Und das sogar zurückgekoppelt wurde, weil der Engländer gesehen hat, oh wow, da passiert ja was. Das ist nicht einfach nur die Sahne obendrauf, sondern wir können jetzt über Dinge reden, die vorher eben in der Sackgasse gelandet sind. Mhm. Ja. Ja, das war so ein kleines Beispiel.
Noch eine allerletzte Frage habe ich an dich, Steffen. Wie siehst du denn die Entwicklung in den nächsten vielleicht 3 bis 5 Jahren? Klar, die Welt ist schnelllebig, man kann das nicht immer genau vorhersagen, aber mein Eindruck ist, mit der zunehmenden Globalisierung hat der Punkt der internationalen Zusammenarbeit deutlich an Bedeutung gewonnen und das Thema der Entsendung ist gefühlt weniger geworden. Mein Vater damals hat mal eine Druckerei in Portugal geleitet. Heute würde der Konzern das wahrscheinlich nicht mehr machen, sondern würde darauf vertrauen, dass er dort unten gute Leute findet, die vielleicht aus- und weiterbildet und die dann beschäftigt. War damals Ende der 80er gefühlt undenkbar. Da waren alle Führungskräfte Mitarbeiter aus dem deutschen Headquarter. Mhm. Das, glaube ich, hat sich verändert. Mhm. Wie siehst du das? Wird diese Entwicklung weitergehen? Wird das Thema Entsendung vor dem Hintergrund der Globalisierung, auch der Entwicklung in den Ländern, die ja ohne Zweifel dort passiert, wird es ein bisschen zurückgehen und die internationale Zusammenarbeit gewinnt weiter an Bedeutung? Oder sagst du, na, mein Gefühl ist, wir haben da jetzt so ein Level erreicht, wo es auch bleiben wird, weil dann natürlich vielleicht mehr internationale Zusammenarbeit auch wieder ein Mehr an Themen, Schwierigkeiten, Herausforderungen mit sich bringt?
Okay, das ist jetzt wirklich nur
Blick in die Glaskugel.
Ja, genau, und ein Gefühl, ja, intuitive, genau. Herangehensweise. Also wir sind ja in einer Situation der, ob ich es jetzt gleich Deglobalisierung nenne, weiß ich nicht, aber wir sind ja eigentlich in einer rückläufigen Situation, ja, gerade aufgrund der geopolitischen Lage, ja, die gerade da ist. Ich halte aber den Menschen grundsätzlich für ein Wesen, das expandiert, ja, das raus will, das neugierig ist, das neue Wege gehen möchte und so weiter. Und deswegen, es wird immer vermischter. Also dieses, wir haben die Kultur und jene Kultur und die beiden prallen aufeinander, das ist eh schon jetzt eigentlich nicht der Fall. Das Wort Kultur und 2 Kulturen ist da schon irreführend. Man redet vielmehr von so Fuzzy Cultures und so. Also
okay,
das ist eigentlich... Es gibt so Ausläufer und je nachdem, wie nah man an der Situation dran zoomt, also der aufmerksame Hörer oder die Hörerin wird schon mitbekommen haben, dass wir hier auf einer Stereotypenebene unterwegs sind.
Ja.
Und je näher wir ranzoomen an die Einzelsituation, desto genauer und trennschärfer werden wir, desto weniger Stereotyp wird es auch. Und dann kann sich das sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen trotz Nationalkultur unterscheiden. Genau. Aber, und das, glaube ich, bleibt. Das wird eher verworrener. und ich brauche eher noch mehr Wissen, um mit dieser verworreneren Situation umzugehen. Und verworren, das klingt jetzt so negativ, ich meine es nicht negativ, sondern es ist einfach die Realität, mit der wir umgehen. Ja. Und wir können damit umgehen. Wie gesagt, wir haben alle die Kapazitäten dazu. Deswegen halte ich es weiterhin für sehr wichtig, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
Ja.
Vielleicht immer weniger stereotypisierend, das kann sein.
Ja. Das deckt sich ein bisschen mit einer Beobachtung, die ich auch mache, dass zukünftig diese weichen Faktoren eine viel größere Rolle bei Mitarbeitenden spielen als die reine Fachkenntnis, ne? Mhm. Sondern die Resilienz, dann auch das, was du sagst, diese interkulturelle Schärfe, das Bewusstsein ein Stück weit, die Offenheit für Neues, die dann eine Rolle spielt. Also alles eher so weiche kulturelle Faktoren, aber das glaube ich schon auch. Also Steffen, ich sage erstmal vielen, vielen Dank für das wirklich sehr informative Gespräch. Ich muss sagen, ich habe auch doch nochmal viel gelernt, obwohl wir uns ja nun auch schon ein paar Tage kennen, aber das war wirklich sehr informativ. Vielen, vielen Dank, Steffen.
Vielen Dank, mir hat es sehr viel Freude bereitet und ich freue mich, hier dabei zu sein.
Mir auch und ich hoffe, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dieser Folge die ein oder andere spannende Anregung mitnehmen konnten. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben, soll auch dafür Raum sein. Schreiben Sie mir gerne direkt über die Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder gerne auch per E-Mail an thomas@inside-packaging.de, bin ich jederzeit gerne für Sie erreichbar. Welche Erfolgsgeschichten kennen Sie, die hier erzählt werden sollten? Welches Unternehmen hat eine Herausforderung besonders gut gelöst und könnte mit seinen Erfahrungen anderen weiterhelfen? Welche Person aus der Verpackungsindustrie sollte den Hörern dieses Podcasts auf jeden Fall genauer vorgestellt werden? Ich freue mich über Ihre Vorschläge zu Themen und Gästen und ich freue mich über die oben genannten Kanäle auch hierzu von Ihnen zu hören. Wenn Sie das Thema der heutigen Folge besonders interessiert, und das könnte ich mir lebhaft vorstellen, oder Sie dazu noch Fragen haben, melden Sie sich gern. Ich stelle jederzeit gerne den Kontakt zu Steffen Henkel her. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten und auf die nächste Folge von Inside Packaging. Und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als eine schöne Hülle.